Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Neues Lernen. Und heute mal vorweg ein kleines Geständnis von
das
uns.
Das klingt jetzt aber ziemlich tragend.
Ja, so tragend ist es jetzt auch wieder nicht, aber so von der Entstehungsgeschichte unseres Podcasts mal ein bisschen Einblick geben hier, als das so im Raum stammt, machen wir einen Podcast für Neues Lernen. Da haben Julia und ich erst mal gedacht, oh je.
Stimmt. Ich habe auch erst mal gesagt, nee, vielleicht nicht.
Die Chance hatte ich nicht, aber
so ist es, Herr Chefin.
Das kommt halt einfach daher, weil wir natürlich eigentlich ausgebildete Printjournalisten erstmal sind und uns natürlich einiges erarbeiten mussten, um auch so im Audioformat unterwegs zu sein. Inzwischen ist es so, dass wenn dann jemand gleichzeitig noch filmen möchte oder Fotos machen möchte,
da sind wir dann nicht so begeistert.
Sind wir sozusagen ein bisschen zurückhaltend weiterhin. Und heute haben wir einen Gast in unserem Podcast, bei dem uns während des Gesprächs erst klar wurde, dass der wirklich da überhaupt nicht rauskommt aus dieser Nummer, von allen immer ständig beobachtet zu werden.
Ganz genau. Wir haben heute nämlich wieder eine Lernreise als Podcast und unser Gast ist Schauspieler. Es ist Robert Lohr, der eine Ausbildung am Theater gemacht hat und dann später in TV-Produktionen umgestiegen ist. Und ihr kennt ihn wahrscheinlich als Hubschrauberpiloten bei Die Bergretter oder aus Der letzte Bulle.
Er hat uns Einblicke gegeben, wie das ist, so stark im Rampenlicht zu stehen und auch welche Lernerfahrungen er auf seinem Weg dabei gemacht hat.
Und es bedarf eine gewisse Zeit. Und dann reflektiert man bestimmte Punkte in seiner Laufbahn zurück. Und dann gibt es auch Schlüsselerlebnisse. Ich habe mal eine Einstellung gedreht. Ja, die war nicht unkompliziert. Also wir spielen diese Szene und es geht alles schief. Ja? Also auf diesem Kamerawagen haben die immer gesagt, schneller, schneller, schneller. Also du musst komm, du bist zu weit weg. Wenn ich schneller gegangen bin, haben sie gesagt, stopp. Und währenddessen spricht man spielt. Dann war die Szene fertig und wir sind da irgendwie durchgekommen und der Regisseur sagt zu mir, ja, war super, perfekt, danke, Drehschluss, ja. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, also das ging sowas von in die Hose, okay, kann passieren, aber was weiß ich, die werden es schon irgendwie schneiden, verwenden können. Und dann sehe ich ein halbes Jahr später diese Szene. Und die Szene ist super. Also richtig so, dass ich sage, so möchte ich spielen. Das Geheimnis daran ist, dass ich gemerkt habe, ich kann dem vertrauen, was ich kann.
Und es geht nicht nur um Schlüsselerlebnisse und Lernerfahrung. Das steht natürlich schon im Fokus, ist ja der Podcast Neues Lernen. Aber sind wir ehrlich, wir haben die Chance auch mal genutzt, um ein paar Fragen zu stellen, die wir schon immer mal als ZuschauerInnen im Kopf hatten. Zum Beispiel, ob er diesen Hubschrauber bei Die Bergrette auch wirklich selber fliegt.
So, und wenn ihr das wissen wollt, ob er nun selbst fliegt oder nicht.
Wow, das ist wieder eine Überleitung, die ist aber wie geschmiert.
Würde ich sagen, geht's gleich ab ins Gespräch.
Gespräch.
Herzlich willkommen heute hier zu Gast Remote bei uns im Studio, Robert Lohr.
Ja, es freut mich sehr, dass es geklappt hat.
Vielen Dank, dass es alles so geklappt hat. Und wir möchten ja heute in dem Podcast so ein bisschen darüber sprechen, warum hast du dieses Leben eigentlich? Warum hast du dich dorthin hinentwickelt? Was hast du auf dem Weg gelernt? Welche Lernstationen? Und wie kam es sozusagen dahin, wie du heute arbeitest? Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt mal so ein bisschen mit so einer Rückschau erstmal und begeben uns ein paar Jahre zurück, nämlich dahin, als dein Berufswunsch, Schauspieler zu werden, überhaupt aufkam. Wie war das denn und wann und warum?
Naja, wie so oft im Leben, vieles ist dann doch zufällig aus dem Moment heraus. Aber ich muss schon sagen, was mich fasziniert und interessiert und was ich liebe, ist das Spiel. Letzten Endes bin ich auf dem Sportplatz groß geworden, bin auf dem Sportplatz sozialisiert. Interessanterweise, das aber auch wiederum durch die Familie zufällig war, habe ich eigentlich Einzelsportarten gemacht. Also ich war Tennisspieler und ich komme aus so einer krassen Skifahrerfamilie, das waren so meine Sportarten. Aber der Sport, der mich wirklich glücklich gemacht hat, war tatsächlich immer Fußballspielen. Passt thematisch sehr gut, leider wird später ausgestrahlt. Vielleicht, wenn wir ausgestrahlt werden, sind
wir schon Europameister.
Also wir hatten jetzt das erste Spiel, haben wir gewonnen. Also ich muss echt sagen, obwohl ich leidlich schlechter Fußballer war, ich habe sehr viel gekickt auf der Straße. Das ist der Sport, der mich immer am glücklichsten gemacht hat. Und ich liebe das auch, Fußball zu gucken tatsächlich. Das bringt mich runter. Ich liebe dieses Spiel. Also es geht letzten Endes geht's um Spielen. Und mein Beruf hat ja auch sehr viel mit Spielen zu tun. Und wenn ich jetzt wieder auf die Bühne zum Beispiel gehen würde, dann habe ich immer gesagt, ich würde niemals allein auf der Bühne stehen wollen, sondern Minimum zu zweit. Also für mich persönlich beginnt das Spiel eigentlich, wenn man zu zweit ist, weil dann agiert man, man reagiert, man hat jemanden, mit dem man das zusammen machen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass ich zur Schauspielerei gekommen bin. Da gibt es dann noch eine spezielle Geschichte mit meinem ältesten Freund. Aber letzten Endes ist das Spiel, dass man zusammen spielt, das fasziniert mich einfach. Das fasziniert mich, wenn ich eine Fußballmannschaft sehe, wie das funktioniert. Und das fasziniert mich auch an dem Beruf, wie man aufeinander reagiert, wie man, ich bin auch ein großer Freund von Improvisation, wie man improvisiert, wie man sich überrascht, wie man darauf reagiert. Und das, glaube ich, letzten Endes hat mich das dazu dahin gebracht, ja.
Jetzt gehe ich davon aus, so wie du es geschildert hast, du hattest jetzt nicht die Fußballer-Profi-Karriere im Kopf, aber eben das Spiel und wahrscheinlich den Flow, den man so bei uns in der Berufswelt, in der Arbeitswelt immer so gern beschreibt, gab es beim Spiel, beim Fußball wie beim Schauspiel. Trotzdem, wie hat denn deine Umgebung reagiert, als du dann gesagt hast, ich will Schauspieler werden? Viele sagen ja, naja, dann such dir doch lieber erstmal was Anständiges, Grundlegendes, Bankkaufmann oder so. Wie war das damals?
Naja, das war auf eine Art irgendwie unspektakulär im Nachhinein und doch vielleicht spektakulär für mich persönlich. Also es war halt so, dass mein bester Freund damals, mit dem ich immer noch, also den kenne ich seit der ersten Klasse, und der hat ein Jahr vor dem Abitur, also wir kennen uns seit wir 6 sind, ja, der lebt heute in den USA, und der hat ein Jahr vor dem Abitur wollte der den Faust machen, ja. Also wie er drauf kam, den Faust zu machen, das war seine Idee. Und es war auch klar, einer von uns spielt Mephisto, der andere spielt Faust. Dann habe ich mich an dem Abend, ich glaube, ich kannte das Stück noch gar nicht, ehrlich gesagt, hatte ich mich dazu entschieden, den Faust zu spielen. Das war ihm ganz recht, weil er wollte Mephisto spielen. Dann sind wir einen Tag später zu einem Lehrer gegangen, der so eine Theatergruppe gemacht hat, der hat uns für größenwahnsinnig erklärt. Er macht auf gar keinen Fall den Faust mit uns. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir es halt selber. Dann haben wir tatsächlich eine Theatergruppe gegründet, haben ein paar Leute zusammengesucht und haben diesen Faust gemacht. Ja. Und der hatte dann im Juli 1985 Premiere, also ein Jahr vor dem Abitur. Und das war einfach so ein emotionales Erlebnis. Und es war, und es ist, glaube ich, auch wirklich ansehnlich geworden, muss man mal sagen. Also in Anbetracht der Tatsache, dass wir 18 waren, ja, also noch nicht mal Abitur in der Tasche hatten. Und daraufhin habe ich mich beschlossen, mich auf den Schauspielschulen zu bewerben und habe mir tatsächlich von dem Lehrer, es gab ja kein Internet, also es gab tatsächlich so Studienblätter, ja, und der hat mir, und habe ich gesagt, ja, wie ist denn das auf diesen staatlichen Schauspielschulen? Da hat der mir ernsthaft so Blätter aus so einem Ordner rausgenommen, also so wie man sich auch für BWL bewerben konnte in München oder in Augsburg. Und es waren halt so, glaube ich, 13 deutschsprachige Schulen, staatliche Schauspielschulen. Die habe ich mir kopiert, die Zettel, habe dann meine Bewerbung hingeschickt und dann kam dieses Schreiben zurück, alles auf Papier, dass ich dann und dann vorsprechen kommen soll. Und ich habe mich genauso vorbereitet, wie es da stand, da ich ja keine Ahnung hatte. Ich glaube, ich war einmal im Theater vorher in München. Ich habe mich genauso vorbereitet, wie es da stand. 3 Rollen, ohne Requisiten, man soll sich nicht umziehen. Ich war, glaube ich, der Einzige, der das so gemacht hat, weil alle, die da kamen, die hatten irgendwelche irren Hüte auf und irgendwelche Stecken dabei. Und ich weiß, ich war der Einzige, der da in seiner Jeans ankam. Ja, so bin ich zum Vorsprechen gefahren. Und bei meinem ersten Vorsprechen wurde ich genommen. Und damit war eigentlich sozusagen mein Schicksal besiegelt, sage ich mal. Die Plätze waren einfach so begehrt. Damit hat niemand gerechnet. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Und ich wurde in Hamburg damals genommen. Das war meine erste Prüfung. Und damit war klar, ich mache das jetzt.
Also tatsächlich hört man das ja häufig, die vergebliche Bewerbung bei Schauspielschulen und so. Also hast du direkt im ersten Anlauf überzeugt. Das spricht ja dafür, dass da eben eine Leidenschaft da war, aber auch eben das Talent. Und auf der Schauspielschule war ja dann sozusagen noch die Potenzialentfaltung per Büffeln angesagt, also per Lernen. Was genau hast du dann dort sozusagen gelernt, wo du gesagt hast, ja, das gibt mir jetzt auch noch das Handwerkszeug dazu?
Also was man auf der Schauspielschule definitiv lernt, ist natürlich erstmal die Grundlagen. Weil also wenn man jetzt sich in diese Zeit zurückkatapultiert, man weiß ja gar nicht als Laie, wenn man sich bewirbt, man kommt ja mit dem blanken Talent, sag ich mal. Und man weiß ja gar nicht, was ist eine Szene, was ist eine Figur, was heißt dramaturgischer Aufbau, was macht einen Charakter spannend. Diese Sachen lernt man definitiv. Trotzdem ist die Schauspielschule keine unproblematische Zeit. Da werden, glaube ich, viele Kollegen werden mir zustimmen, weil man ist da oder damals vor allem ist man sehr jung und unbedarft. Und was einen definitiv an den Beruf heranbringt, ist, wir waren alle unfassbar leidenschaftlich. Also wir haben Tag und Nacht gearbeitet, um irgendwie besser zu werden. Das Problem ist, ich glaube bei vielen Disziplinen, aber vor allem in der Kunst, dass man oft erstmal sehr viel schlechter wird. Ja, also ich glaube, dass ich bei meiner Aufnahmeprüfung auf eine gewisse Art besser war als die 2, 3 Jahre auf der Schauspielschule, weil man sich unglaublich da reinsteigert und versucht, sich zu perfektionieren und Techniken lernt und sehr, ja, wie soll man sagen, dogmatisch hinter gewissen Dingen herläuft, die versucht irgendwie einzufangen und das, was einen eigentlich dazu bringt, dieses Talent und das, der Spaß am Spiel, der geht erstmal, oder bei mir war das so, der geht erstmal total weg, ja. Das heißt, es ist schon eine irgendwie oder war für mich wirklich eine krasse Zeit. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, ich habe da viel gelernt, auch das, wovon ich heute profitiere. Das Verrückte ist aber tatsächlich, dass man auf eine gewisse Art wahrscheinlich erstmal schlechter wird und wirklich durch Täler durchgeht, um hinten raus dann vielleicht davon profitieren zu können.
Ist das so der eigene Gedanke gewesen, schlechter geworden zu sein, oder ist das dann auch tatsächlich von den Lehrenden das Feedback erstmal, oder muss man damit erstmal umgehen lernen, was man da für ein Feedback bekommt?
Naja, Schauspielerei ist ja sowieso ein Beruf, wo man praktisch von früh bis spät kritisiert wird, ja. Also damit, ich meine, wenn ich am Theater spiele, vor der Premiere, nach jedem Durchlauf findet die Kritik statt. Wir treffen uns zur Kritik im Foyer, wir treffen uns zur Kritik im Zuschauerraum. Das heißt, man wird permanent kritisiert und damit muss man sowieso, wenn man damit nicht umgehen kann, dann hat man sowieso schon schlechte Karten. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass man auf eine Art, weil man muss, um zu spielen, da sind wir wieder beim Sport oder bei meinem Lieblingssport, Fußball, man kann noch so gut sein, wenn man nicht eine gewisse Freiheit und Lockerheit entwickelt. Also wenn das eher erstmal in einen Krampf führt, ja, dann kann ich sehr viel wissen und gelernt haben, aber erstmal würde ich sagen, wird man tatsächlich schlechter, ja. Und das bedarf auch eine Zeit, ne? Also ihr habt mich auf diese Lernreise angesprochen, es bedarf eine gewisse Zeit. Und dann reflektiert man bestimmte Punkte in seiner Laufbahn zurück. Und dann gibt es auch Schlüsselerlebnisse, wo man merkt, jetzt löst sich was. Also vielleicht, ich kann ja vielleicht mein Schlüsselerlebnis.
Da hätten wir jetzt nachgebohrt.
Also ich hatte mal ein Erlebnis. Ich habe mal eine Einstellung gedreht, die war jetzt, ja, die war nicht unkompliziert. Also das beschreibt, also wenn ich jetzt mal beschreibe, wie so eine Szene abläuft. Ich wusste für diese Szene, wir haben nicht mehr lange Licht. Das war draußen. Ne? Also von diesem Druck muss man sich schon mal befreien, weil im Endeffekt ist es so, man weiß, im Prinzip weißt du als Schauspieler, eigentlich muss es jetzt klappen, weil wenn es jetzt irgendwie nicht klappt, dann ist es dunkel und wir brechen ab. Ja, so. Und es war eine Szene, wo ich eine Straße entlang laufe und die Kamera ist vor mir auf einem LKW, ja, mit dem Tonmann, mit der Regie, der Kameramann, so, die sind auf einem LKW und die sagen, ja, du musst so im 3 Meter Abstand oder was weiß ich, 2 Meter Abstand hinter diesem LKW herlaufen, ja. So spielt diese Szene. Dann kommt ein Auto von hinten angefahren, der macht die Scheibe runter und zwischen dem, der im Auto sitzt und fährt und mir hinter der Kamera herlaufen, hinter dem Kamerawagen herlaufen, findet eine Szene statt. Wir sprechen miteinander. Dann ist dem Regisseur eingefallen, dass von hinten, um das Ganze noch etwas zu beleben, kommt ein Auto, hupt uns an, fährt an uns vorbei. So. Wir spielen diese Szene und es geht alles schief, ja. Also auf diesem Kamerawagen haben die immer gesagt, schneller, schneller, schneller. Also du musst, komm, du bist zu weit weg. Wenn ich schneller gegangen bin, haben sie gesagt, stopp, du bist zu weit weg. So, ne? Und währenddessen spricht man spielt, ne? Der in dem Auto, der hat auch immer, ne, der musste Gas geben, bremsen und so weiter. Und diesen Abstand genau auf 2 oder 3 Meter zu halten, da kam das Auto von hinten, welches verabredet war in einer Szene, wo wir permanent sprechen kamen, zu einem völlig falschen Zeitpunkt, der ruft die Szene raus. Es ging alles schief. Dann war die Szene fertig und wir sind da irgendwie durchgekommen und der Regisseur sagt zu mir, ja, war super, perfekt, danke, Drehschluss, ja. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, also das ging sowas von in die Hose, okay, kann passieren, aber was weiß ich, die werden es schon irgendwie schneiden, verwenden können. Und dann sehe ich, ein halbes Jahr später, nehme ich mal an, ne, also man sieht ja dann als Schauspieler das oft erst, wenn es ausgestrahlt wird. Und das ist sehr viel später der Fall. Ich sehe diese Szene und die Szene ist super. Also richtig so, dass ich sage, so möchte ich spielen. Und was ist das Geheimnis? Das Geheimnis daran ist, dass ich gemerkt habe, ich kann dem vertrauen, was ich kann. Ich kann das, ja. Und diese Spontanität, dass alles schief geht und man sehr wach sein muss, nämlich dass man währenddessen man spielt, das kann man ja, ne? Der Text läuft, ich bin sehr gut vorbereitet, ich bin wach, der Text läuft und ich bin in der Lage, auf Dinge zu reagieren währenddessen, dass das Auto falsch kommt, dass der Kollege neben mir auch am Rudern ist, der dieses Auto fährt und so weiter. Und dadurch wurde diese Szene, und das war für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, was heißt es, gut zu spielen? Weil gut zu spielen heißt, man muss gut vorbereitet sein, man muss wach sein, man muss den Text können. Aber alles andere ist eigentlich die Lebendigkeit, ja, die Natürlichkeit.
Jetzt hattest du vorher ja schon gesagt, du bist dann erstmal an das Theater gegangen in Ulm und, ich muss kurz spickeln, nach Berlin. Was hat dich denn dann zum Theater geführt oder war das auch eine ganz bewusste Entscheidung, nach der Ausbildung oder dem Studium erstmal ans Theater zu gehen?
Naja, ich sag mal so, diese Entscheidungen, die waren damals im Prinzip fast vorgegeben, ne? Also heute wäre das wirklich anders, aber ich habe mich beworben auf den Schauspielschulen. Also ich habe 1986 Abitur gemacht. Das heißt, ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen 1985. Ich glaube, Privatfernsehen gibt es seit 1983. Das heißt, was gab es 1985? Da gab es die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und die staatlich subventionierten Theater und die staatlich subventionierten Schauspielschulen. Und dann gab es natürlich noch ein paar Privattheater und so weiter, aber im Endeffekt wollte man auf so eine staatliche Schauspielschule. Wenn man auf einer staatlichen Schauspielschule war, da war ich fertig. 1991 war eigentlich, ehrlich gesagt, erstmal der fast vorgezeichnete Weg und das wollte ich dann aber auch, muss ich auch sagen, weil im Endeffekt, wenn mich jemand gefragt hätte, wollte ich immer irgendwie drehen, ja. Also ich war immer eher von Filmen fasziniert als von der Bühne, aber man ist dann so geprägt von dieser Zeit, dass man A, eine Theaterausbildung macht und dass man in der Zeit, ich war von 87 bis 91 in Hamburg, das war die Zeit Peter Zadek am Schauspielhaus. Das heißt, wir waren zwei oder dreimal im Theater und unsere Heroes, also in der Woche, im Theater, sondern wir waren in der Woche zwei bis dreimal im Theater und haben diese ganzen, ich habe diese, also ich war ein sehr großer Fan von diesen, von Peter Zadek am Schauspielhaus und diesen tollen Schauspielern und diesen wilden Aufführungen und da war man sehr geprägt, ne? Und obwohl ich, wie gesagt, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich immer gesagt, ja, ich will Filmschauspieler oder Fernsehschauspieler werden, aber man war so geprägt von diesen tollen Bühnenerlebnissen, dass man gesagt hat, das will ich auch machen. Und man hat dann halt seinen Abschluss da gemacht und im Prinzip kamen dann schon die Vorsprechen rein, ja. Das heißt also, es war eigentlich fast vorgezeichnet, dass man erstmal an ein Theater geht und das wollte ich auch, eben weil ich so geprägt war von dieser Hamburg-Zeit und genau. Und so kam das, dass man im Prinzip war das der Weg von der staatlichen Schauspielschule kommend, dass man dann vorsprechen geht und erstmal sich auf der Bühne probiert.
Und wann hast du dann den Schritt zu den TV-Produktionen gemacht?
Naja, der Weg, ich ging ja da, ich war 3 Jahre in Ulm und dann bin ich mit der Mannschaft mit einem Kern der Ulmer Mannschaft nach Berlin ans Maxim Gorki Theater. Da war ich 7 Jahre, also ein paar Jahre fest und dann noch ein paar Jahre als Gast. Also letzten Endes war ich 7 Jahre, habe ich am Gorki Theater gespielt. Und dann gingen die Wege auseinander und da war ich 30 Jahre alt. Meine Tochter war gerade geboren und ja, da hätte ich mich dann natürlich wieder an einem anderen Theater bewerben können, mich umgucken können und da habe ich aber dann den Entschluss gefasst und das war gut so, dass ich bin jetzt 30 Jahre alt, also wenn nicht jetzt, wann dann, weil ich habe ehrlich gesagt bis dahin nichts gedreht. Also so gut wie nichts. Nee, eigentlich, man kann eigentlich sagen, gar nichts gedreht. Ja. Mal irgend so eine Studentensache oder so. Aber eigentlich habe ich nichts gedreht. Ich war wirklich 10 Jahre lang Bühnenschauspieler. Und ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich es probieren. Heute, muss man sagen, wäre das fast schon ein bisschen spät. Ne? Also wenn man heute mit 30 ankommt, weil so die fangen ja, also ich habe viele Kollegen, die fangen dann schon als Kinder an oder als Jugendliche. Ne? Das heißt, die haben mit 25 schon richtig Berufserfahrung. Bei uns war das anders, weil wie gesagt, es gab ja nicht so diese Drehmöglichkeiten oder zumindest waren die nicht so offensichtlich. Es gab die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und dann kamen die Privatsender, aber der Markt war nicht so groß. Ne? Also heute, wenn ich mit 30 komme und habe noch nie was gedreht, das könnte auch schwierig sein, da reinzukommen. Damals war das anders und ja, ich war 30 und wollte was anderes und habe gedacht, so jetzt probiere ich das und es war am Anfang ehrlich gesagt auch zäh, aber irgendwann fing es an zu laufen und dann, ja, lief es auch immer besser.
Ja, und heute ist es ja so, dass die Menschen dich vor allem, ich glaube, das darf ich sagen, als Michi Dörfler bei den Bergrettern kennen und die Rolle hast du schon sehr, sehr lang. Wie fühlt sich das denn für dich an? Also identifizierst du dich auch so richtig mit dieser Rolle oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, da gibt es mehrere Aspekte. Als ich die Rolle angefangen habe, im August 2009, war ja nicht klar, ob daraus überhaupt eine Serie wird, ne? Mhm. Also ich habe in dem Jahr 2 Projekte angefangen, der letzte Bulle, was tatsächlich in Serie ging und die Bergrette, was in Serie ging. Aber man muss sich das so vorstellen, ich habe davor ganz viele Sachen gedreht, wo es hieß, es soll in Serie gehen und es ist nichts in Serie gegangen, weil es war alles nicht erfolgreich. Und in dem Jahr habe ich 2 Sachen angefangen, die tatsächlich beide in Serie gegangen sind. Ja, man fängt es so an, klar, ich bin jetzt niemand, der vorher, ich sage jetzt mal, unglaublich viele Bücher liest, Filme guckt, sich inspirieren lässt oder so. Ich kam aus dem Urlaub, dann habe ich einen Anruf bekommen, es gab auch kein Casting für die Rolle. Ich weiß auch nicht genau, wie das damals gelaufen ist, weil für die anderen Hauptfiguren haben sie schon viel gecastet. Also keine Ahnung, ich habe einen Anruf bekommen, ich soll wieder runterfahren nach Süden. Da wird was gedreht, ich spiele dann Helikopterpiloten. Da habe ich erstmal gedacht, Helikopterpilot hört sich eigentlich ganz attraktiv an. Also ich bin ja in den Bergen mehr oder weniger groß geworden und da mit dem Helikopter rumzufliegen, habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Und wieder, okay, mache ich mal. Und dann haben wir 4 Folgen gedreht und als ich dahin kam, ja, wusste ich eigentlich nicht viel. Ich kannte die Berge. Ich habe mir diesen roten Overall angezogen. Der hat mir eigentlich gefallen, ja, muss ich sagen. Also ich trage den auch nach wie vor gerne. Alle paar Jahre kriege ich einen neuen. Dann war der, ich weiß noch, da war der erste Tag mit Helikopter. Und was ich halt, also wegen Identifikation, was ich halt seitdem mache, ist, ich habe vom ersten Tag an, der Helikopter wird ja ans Set geflogen. Das heißt, es ist ja immer ein Pilot am Set, ja? Muss ja so sein, weil der Helikopter muss ja dahin kommen. Und es gibt natürlich keinen besseren Lehrer oder Coach für so eine Rolle, als wie wenn ich jetzt, wenn ich einen Arzt spiele, das in der Praxis, in dem Krankenhaus, wo ich drehe, dass ich einen Arzt befrage, was aber oft gar nicht möglich ist, weil das sind dann stillgelegte Krankenhäuser. Da ist es dann tatsächlich oft nur ein Filmset. In dem Fall ist es so, es kommt ein Pilot, der bringt den Helikopter und der steigt aus und seitdem rede ich mit diesen Jungs. Ja, ich habe zwei Fluglehrer, mit denen ich sehr konstant arbeite. Mit diesen Leuten rede ich im Prinzip über diesen Job, über das Helikopterfliegen, über die Berge, über Fliegerei in Bergen, in den Bergen seit 2009. Und ich glaube, am Anfang war ich schon, ist aber auch normal, grün hinter den Ohren. Das sieht man auch daran an meinem ersten Drehtag. In dem Fall kann ich tatsächlich sagen, hat schon eine große Identifikation stattgefunden, dass ich einfach im Laufe der Jahre so nah, also was sehr Spezielles an diesem Dreh, weil wir am Stützpunkt am C-14 in Niederöblan drehen. Das heißt, da ist immer ein tatsächlicher Rettungshubschrauber stationiert. Also wir haben eine Filmmaschine, die ist extra für uns abgestellt, aber es ist auch immer eine Einsatzmaschine da. Das heißt, ich bin von früh bis spät, habe ich immer zu tun mit Flugrettern, mit Bergrettern, mit Piloten. Da ist immer ein Arzt dabei. Das heißt, wir werden im Prinzip von früh bis spät gedreht, was es eigentlich heißt, in den Bergen mit dem Helikopter Leute da rauszuholen.
Jetzt nur eine kurze Nachfrage, wenn du sagst, du hast auch Flugstunden. Fliegst du dann tatsächlich immer selbst? Darf man das verraten?
Ja, klar, das ist ja die meistgestellte Frage. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich im Flug gefilmt werde, wir machen auch Aufnahmen am Boden, wo die Kamera so vor den Helikopter gestellt wird, dass wir nur so tun, als ob wir fliegen. Und man sieht es tatsächlich eigentlich nicht, dass wir nicht in der Luft sind, weil die Rotorblätter über mir, die drehen sich im Leerlauf. Also das sieht sehr echt aus. Aber um auch wirklich dieses Panorama einfangen zu können, machen wir auch Flugaufnahmen. Da ist die Kamera dann so schräg hinter mir. Und ich setze mich auch so schräg rein, dass man mich nicht nur so profilig sieht, sondern dass man auch von meinem Gesicht was hat. Aber im Endeffekt geht die Kamera, der Blick an mir vorbei, auf die Felswand. Also so wie wir halt gerade fliegen müssen für die Szene oder was gut aussieht. Und wenn wir im Flug filmen, dann sitzt neben mir, also ich sitze am Originalpilotenplatz und neben mir sitzt mein Fluglehrer. Der baut ein Doppelsteuer ein, also man kann im Prinzip in all diese Maschinen, der kommt dann mit dem Köfferchen, da ist die doppelte Steuerung, das dauert 20 Minuten, Viertelstunde, baut ihr das Doppelsteuer ein. Und das heißt, neben mir sitzt niemals ein Schauspielkollege, ein Partner, mit dem ich spiele. Da wären wir wieder beim Anfang, nämlich da muss ich tatsächlich alleine spielen, weil neben mir sitzt der Fluglehrer, hinter mir ist die Kamera und der Regisseur. Also es ist nie ein Kollege dabei. Das heißt, auch Szenen, wo mir Leute antworten, Dialoge, muss ich komplett solistisch spielen. Das erfordert so ein bisschen Übung. Auf jeden Fall, da sitze ich am Originalpilotenplatz und wenn ich filme, dann fliege ich auf gar keinen Fall selbst. Das möchte ich auch nicht. Da muss ich mich so auf so viel konzentrieren. Das nehme ich auch, weil ich eben alleine spiele. Also das wäre schwierig. Aber wenn wir Leerflüge haben zum Tanken zum Beispiel oder ja, wenn wir einfach zurückfliegen an den Stützpunkt, da dann darf ich selbst.
Cool.
Aufnahmen, die Piloten die Beine einziehen, die Hände wegnehmen und dann fliege ich selbst. Ich finde, ich fliege sehr gut. Meine Mitflieger finden, ich fliege sehr schlecht. Die sind sehr froh, wenn der Pilot wieder fliegt, weil ich fliege dann doch sehr viel eieriger. Ich komme dann auch mal so schräg daher. Je langsamer wird, je näher man dem Boden kommt, umso schlechter fliege ich. Was den anderen auch sehr unangenehm ist, weil der Boden kommt ja näher. Also, aber da darf ich dann selbst fliegen und das ist nach wie vor aufregend und es macht Spaß. Und wie gesagt, ich finde, ich fliege sehr gut. Die anderen finden, ich fliege sehr schlecht.
Aber auch an der Stelle ist es ja, geht's wieder ein Stück weit um Kritik und ich merke, du hast ja ein sehr, sehr gutes Gefühl offenbar dafür. Wenn du auch sagst, du hast selbst gemerkt in der Schauspielschule, man wird erstmal schlechter oder jetzt auch, naja, ich fliege halt schlecht, ich kann das auch so annehmen. Aber trotzdem dieser Umgang mit Kritik ist ja in der Schauspielerei, stelle ich mir jetzt trotzdem nicht ganz einfach vor. Im Theater kriegt man ein sehr schnelles Feedback von den Zuschauern und Zuschauerinnen. Im schlimmsten Fall würde einen ja vielleicht das Ausbuhen erwarten, im besten Fall eben tosender Applaus. Beim Film kommt es ja, oder beim Drehen kommt es ja sehr viel nachgelagerter, wenn es erst ausgestrahlt wird. Hast du da inzwischen irgendwie, ja, gehst du da bewusst mit Kritik um oder wenn eine Folge ausgestrahlt wird, schaust du das überhaupt an, wenn da jemand drüber spricht oder sagst du, das interessiert mich beim Drehen gar nicht so sehr. Im Theater ist das ein direktes Feedback und da ist das interessant.
Also ich schaue mir die Sachen tatsächlich alle an. Das machen nicht alle so. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Die meisten gucken sich es, glaube ich, schon an. Es gibt aber auch, ich kenne auch Kollegen, die machen es ganz bewusst, sie gucken sich es nicht an. Weil man natürlich, also ich sage, ich gucke es mir an, weil ich halt sehen will, was sieht gut aus, was funktioniert, wo spiele ich gut, wo spiele ich schlecht, wo ich sage, oh, das darf ich auf gar keinen Fall nochmal so machen. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, ich gucke mir das nicht an, weil ich will spontan in dem Moment es so machen, wie ich es mache und wie es sich gut anfühlt und ich will mich nicht sozusagen dann selbst manipulieren, beeinflussen lassen. Ich finde zum Beispiel das Beispiel von vorhin mit diesem, na, als wir da hinter diesem Kamerawagen hergelaufen sind, also da bin ich zum Beispiel sehr froh, dass ich mir das angeguckt habe, weil ich hätte vom Gefühl gedacht, das war Horror. Also ich habe gedacht, das ist so schlecht, so viel schiefgehen kann in einer Szene gar nicht. Und das war das Beste, was passieren kann. Ja, und ich glaube auch tatsächlich für diesen Beruf, das ist manchmal das Beste, was passieren kann. Dass man pur ist, dass man sich traut. Ne? Es geht wirklich um Vertrauen, dass man dem vertraut, was man kann und dass man dann anfängt, frei zu sein, zu spielen, zu improvisieren. So. Also was die Kritik angeht, glaube ich tatsächlich, da muss man in dem Beruf, oder ich für mich, habe da, glaube ich, echt ein dickes Fell entwickelt und das hat damit zu tun, ich mache den Beruf jetzt schon so lange und im Prinzip lebt dieser Beruf davon, dass man permanent kritisiert wird. Entweder vom Regisseur, von anderen, die davor sitzen oder vom Publikum, also wie gerade in der Frage ja schon gestellt wurde, ich habe auch Premieren erlebt im Theater, die eine Katastrophe waren und im Prinzip muss man damit leben, dass Leute manche finden es toll, andere finden es ganz, ganz schlecht. Und es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, das berührt mich nicht oder ich lese mir keine Kritiken durch oder ich höre mir das nicht an. Man muss irgendwie, jeder muss einen Weg finden, damit klarzukommen, weil sonst, glaube ich, kann der Druck oder dieses, ne, dass man permanent unter Beobachtung steht, man macht diesen Beruf ja wahrscheinlich auch deswegen, um gesehen zu werden, da muss man sich nichts vormachen, aber die Kehrseite ist halt, wenn man gesehen wird, dann kann halt auch jeder seinen Senf dazugeben. Sind wir wieder beim Fußball, ne? Jeder Deutsche während der EM ist wahrscheinlich der beste Bundestrainer. Also brutal, wirklich brutal, denke ich mir, ne? Was sich manche Spieler so gefallen lassen müssen. Und so ist es bei uns halt auch ein bisschen, auch wenn wir vielleicht nicht jetzt die Aufmerksamkeit haben wie so Nationalspieler. Ja, ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben, weil ich mache das jetzt schon so lange und im Endeffekt lebe ich damit, dass man permanent, jeder gibt seinen Senf dazu und Ich habe heute vielleicht auch eine größere Lockerheit entwickelt, dass ich sage, okay, ich ziehe mir das nicht alles rein, ich versuche bei mir zu bleiben. Das bringt dann das Alter und die Erfahrung mit sich, dass man eben dem vertraut, was man kann und sich nicht von guter, positiver Kritik so, wie soll man sagen, sich so davontragen lässt. Weil es gibt ja auch diesen anderen Effekt. Ne? Ich habe auch Szenen gedreht, zum Beispiel, wo am Set so toll und so lustig und Dings. Ja, könnt ihr euch vorstellen, was jetzt kommt. Nämlich, ich gucke mir das dann an und denke, ja, da war aber die Stimmung auch nur, wie sagt man im Theater, sagt man, der Spaß blieb auf der Bühne. Ja. das gibt es dann auch, ne? Und man sieht es dann, denke, also fühlte sich toll an, die Szene, aber leider muss man sagen, ist nicht viel davon übrig geblieben. Keine Ahnung, woran es liegt. Ne? Und das ist ja sowieso ein Mysterium an diesem Beruf, ne? Oder vor allem vor der Kamera, auf der Bühne auch, aber vor allem vor der Kamera. Also es muss nicht immer toll anfühlen, dass es dann wirklich gut wird, sondern oft ist es so, wenn es sich nicht gut anfühlt, wird es sehr gut. Und wenn es sich sehr toll anfühlt, wird es gar nicht so gut. Und deswegen ist mir dann schon wichtig, dass ich mir das angucke, einfach um zu sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Wie ist das denn eigentlich mit Kritik untereinander? Gibt es das, dass man sich gegenseitig als Schauspielkollege, Schauspielkollegin Kritik gibt?
Also Kritik weiß ich jetzt nicht so im Nachhinein, aber was man schon macht oder was ich finde, was zum Beruf dazugehört, dass man beim Spielen natürlich sich gegenseitig versucht zu motivieren oder zu sagen, pass auf, wenn ich so mache, dann kannst doch du so oder komm doch von da oder lass mal die Pause ein bisschen länger. Also, dass das so zum Spielen dazugehört, dass man während des Spielens sozusagen sich gegenseitig beeinflusst und auch Sachen von den Kollegen annimmt. Also das, finde ich, gehört auf jeden Fall dazu, ja.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, das funktioniert ja aber wirklich nur, wenn man eben auch ein tatsächlich gutes Team ist, also wie im Fußball auch, der einzelne Star alleine macht noch kein Tor, ist dann ein Stück weit der Konkurrenzdruck auch sehr hoch, möchte nicht jeder noch mehr gesehen werden, damit er die nächste beste Rolle bekommt. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich da immer sehr naiv war. Ich habe diesen Konkurrenzkampf nie an mich rangelassen. Ich habe im Theater immer gedacht, wir sind eine Mannschaft und da hat jeder verschiedene Aufgaben und mal hat der eine eine größere Aufgabe und der andere eine kleinere und dann ist es wieder umgekehrt so. Vielleicht war ich da auch manchmal sehr naiv, ehrlich gesagt, im Nachhinein muss ich zugeben, ich habe das nie an mich herangelassen. Und beim Drehen hat man dann den Vorteil, dass man von diesem Konkurrenzkampf ja gar nicht so viel mitbekommt, ehrlich gesagt, weil viele Besetzungen finden ja ohne Casting statt. Das heißt, die gucken sich dann unsere Bänder an und wenn dann, weiß ich nicht, geurteilt wird über den einen oder den anderen, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Ich habe auch nie die Agentur gefragt, was habe ich für Anfragen? Mich hat das gar nicht interessiert. Wenn es Aufträge gab, wenn es einen Job gab, habe ich mich gefreut oder habe mir das angeguckt, aber ich habe das nie so an mich rangelassen. Der Konkurrenzkampf ist natürlich brutal, wenn man sich vor Augen führt, wie viele Filme gedreht werden, wie viele Schauspieler es gibt. Man kriegt natürlich mit, wenn die Branche lahmt, wie im Moment übrigens zum Beispiel. Dann gibt es natürlich weniger Filme für sehr viele Schauspieler. Man hat einen kleinen Vorteil als Schauspieler. Ich konkurriere nicht gegen jüngere Schauspieler, weil, wie es in anderen Berufen ist, weil schlicht und ergreifend ein 20-Jähriger kann kein 60-Jährigen spielen. Das ist einer der wenigen Vorteile. Das heißt, ich konkurriere nicht mit jungen Schauspielern. Der Nachteil ist allerdings, dass ich jetzt der alte weiße Mann bin und der ist im Moment so vom Rollenprofil nicht so sehr gefragt. Das heißt, es gibt definitiv weniger Rollen für meinen Rollentypus. Das ist dann wiederum nicht ganz unproblematisch. Da bin ich auch froh, dass ich diesen festen Job bei den Bergrettern habe. Aber wie gesagt, ansonsten, ich habe dieses Konkurrenzding, das gibt es natürlich. Und der Druck ist schon sehr hoch. Ne, es gibt sehr viele Schauspieler und im Laufe meines Berufslebens wurden es auch immer mehr Schauspieler, sehr viel mehr Schauspieler. Der ist sehr hoch, aber ich persönlich habe das jetzt versucht, nie so an mich ranzulassen.
ganz konkret.
Und dann noch vielleicht eine der letzten ganz konkreten Fragen. Wir haben schon darüber gesprochen, inwiefern du dich mit zum Beispiel deiner Rolle bei den Bergrettern identifizierst. Aber nimm uns mal kurz mit, wie läuft es denn ab? Also wenn du dann so ein Drehbuch bekommst, wie lernst du deine Texte? Wie versuchst du dich in die Figur reinzufühlen, um dann beim Set eben abliefern zu können? Also wie sieht dieser ganze Prozess aus?
Also das ist tatsächlich, würde ich mal sagen, sehr unterschiedlich, ja. Aber das ist ja vielleicht das Tolle und das Spannende an dem Beruf, dass es immer irgendwie anders ist. Also tatsächlich ist es so, man oft, also ich habe viele Rollen bekommen, tatsächlich ohne Casting, auch mit Casting, aber oft auch ohne Casting. Das heißt, man kriegt dann so eine kurze Info, was das für ein Format ist. Man kennt man die Formate, weil man das vielleicht auch schon mal gesehen hat. Und dann kriegt man ein Buch. So, und dann lese ich mir das ganze Buch durch. Natürlich gucke ich mir dann meine Rolle schon mal genauer an. Und es gibt halt Rollen, wo man sich dann schon einfach besser vorbereiten muss, weil man schlicht und ergreifend das, was man da spielt, gar nicht kennt, ne? Also was weiß ich, wenn ich jetzt einen Atomphysiker spielen würde, der vielleicht auch noch viele Texte hat, die so fachspezifisch sind. Also ich habe jetzt noch nie einen Atomphysiker gespielt, aber ich habe sehr viele Juristen gespielt oder Ärzte gespielt. Und da muss man dann schon mal das Telefon in die Hand nehmen oder YouTube bemühen. Und das ist eben sehr unterschiedlich, ne? Es gibt eben Rollen, wo man sehr viel mehr machen muss und andere, die, wo man sagt, okay, das kenne ich erstmal, da weiß ich, wie ich das spielen müsste oder wie ich das angehen würde, ja.
Jetzt bist du ja abgesehen von der Schauspielerei inzwischen selbst sozusagen ein Stück weit lehrend tätig. Dein Bruder Andreas Lohr hat ja ein Programm aufgebaut, das heißt Leadership in Action, sicher führen in unsicheren Zeiten. Deswegen dazu zwei Fragen. Einerseits, was hat dich da gereizt, dass du sagst, da machst du mit? Und dann die zweite Frage, Leadership, inwiefern, wir haben jetzt vorhin viel darüber gesprochen, dass Schauspielerei ja nur im Team funktioniert, inwiefern geht es denn da auch ein Stück weit um Führung? Muss man sich selbst in Anführungszeichen nur führen oder geht es denn da auch darum, dass man Schauspielkollegen ein Stück weit führt? Waren jetzt zwei Fragen in einem sehr lange, vielleicht fangen wir von vorne an. Wie kam es dazu, dass du jetzt sagst, du möchtest auch gerne dein Wissen ein Stück weit weitergeben in dem Programm? Und dann, welche Rolle spielt Führung in der Schauspielerei?
Also mit dem Lehren, das ist im Prinzip etwas, was auch sehr zufällig im Laufe der Jahre passiert ist. Ich hatte jetzt nie große Ambitionen zu unterrichten oder zu lehren, aber mir sind immer wieder so Sachen passiert, dass ich am Set vielleicht einem jungen Kollegen geholfen habe oder so und habe gemerkt, schlicht und ergreifend gemerkt, ohne dass ich da irgendeine große Methode ohne Methode habe ich gemerkt, dass ich das sehr gut vermitteln kann, dass es ankommt, dass ich die motivieren kann, dass ich die weiterbringen kann. Ja, ich habe also mit dem Kollegen meines Bruders habe ich da so ein Coaching gemacht, wo es eben um das geht, was ich kann, also das ist das, was ich gelernt habe, ne? Was braucht man denn, um öffentlich aufzutreten? Vor eine Kamera, vor ein Publikum, wenn ich eine Präsentation mache, ein Referat halte, wie auch immer, wenn ich auf einer Feier auftreten will, wenn ich in einer größeren Runde bin und das Wort ergreifen möchte. Und mein Bruder hat zeitgleich interessanterweise mit der Ariane Bertz diese Beratung gegründet und eben dieses Format aufgelegt, Leadership in Action, wo eben noch ein Stuntman, ein Business-Stuntman, der Holger Schumacher dabei ist, der bei Cobra 11 lange gearbeitet hat. Und da war eben die Idee, dass mein Part ist, Leuten, die in Unternehmen arbeiten, dass man die coacht für einen wie auch immer gearteten öffentlichen Auftritt. Und da habe ich halt gemerkt, durch den Kollegen, mit dem ich da schon gearbeitet habe, von meinem Bruder, dass ich tatsächlich in der Lage bin, und das habe ich auch schon im Laufe der Jahre davor gemerkt, dass ich in der Lage bin, da Leuten wirklich was mitzugeben und dass mir das Spaß macht.
Ich glaube, du hast implizit meine zweite Frage, wie eigentlich Führung, ob es Führung in der Schauspielerei gibt, mit beantwortet. Denn so ein Stück weit, jetzt überprüfen wir mal, ob ich mir das richtig vorstelle, gibt ja der Regisseur oder es gibt ja Vorgaben, innerhalb derer man sich dann frei entfalten muss oder kann sozusagen. Und wie du ja sagst, du gibst jüngeren Schauspielern auch mal ein Stück weit Tipps. Das ist ja so ein bisschen eine Art verteilte Führung. Also man führt sich sozusagen selbst und untereinander ein Stück weit, indem man sich da unterstützt, so würde ich das jetzt beschreiben. Und es ist aber trotzdem eine gewisse Hierarchie da durch den Regisseur.
Also Führung gibt es bei uns definitiv. Interessanterweise bin ich aber, was die Schauspielerei und meinen Beruf angeht, glaube ich, definitiv nicht in einem führenden Bereich tätig, wenn ich drehe. Weil derjenige, der tatsächlich durch so einen Drehtag führt, ist der Regisseur in erster Linie und der hat da seine Leute an der Hand, den Regieassistenten, den Set-Aufnahmeleiter, den Aufnahmeleiter, den Produktionsleiter. Also insofern muss man schon, muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben, aber das ist ja vielleicht auch nicht schlecht für den Lernprozess, bin ich, wenn ich drehe, schon eher der, der geführt wird. Ja, also das muss ich mal ganz klar so sagen. Aber das heißt ja nicht, viele Kollegen von mir arbeiten ja als Lehrer, als Schauspiellehrer oder wie jetzt in meinem Fall als Coach. Das heißt ja nicht, dass man das nicht vermitteln kann.
Und ich glaube, wir müssen jetzt an diesem Punkt einen Schlusspunkt setzen. Da muss ich jetzt sozusagen mal kurz die Führung übernehmen, weil ich auf die Uhr geschaut habe. Aber wir haben wahnsinnig viel Einblick bekommen, glaube ich, in das, was du tust, was für dich Schauspiel bedeutet, wie diese Welt aussieht. Insofern vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke und deine Zeit.
Es hat mir großen Spaß gemacht.
Also ich muss sagen, mir ist eine Sache extrem im Kopf geblieben, nämlich ein bisschen das, was wir schon am Anfang angesprochen haben, dass man als Schauspieler wirklich von allen Seiten ständig auch unter Kritik steht. Also damit meine ich jetzt auch nicht nur negative Kritik, aber alle bewerten ständig, wie man spielt. Also angefangen, wenn die Szene aufgenommen wird, dann gibt es einen Regisseur, der was dazu sagt, vielleicht die Kolleginnen, mit denen man interagiert und am Ende noch das Publikum oder der Zuschauer am Fernsehen. Und ich fand es schon sehr eindrücklich, wie Robert Lohr auch geschildert hat, dass er jetzt auf das vertraut, was er kann und dass er schon auch denkt, wenn man nicht lernt, mit Kritik umzugehen, dass man dann in diesem Job auch einfach nicht glücklich werden kann.
Und ich fand es auch schön an der Stelle, dass man wirklich gemerkt hat, wie er diese Schauspielerei auch leidenschaftlich lebt, ja. Wie er uns dann diese Szene mit reingenommen hat, wo er diesen Schlüsselmoment hatte, das Auto hupt in der falschen, genau. In der falschen Minute und dann muss er schneller laufen, langsamer. Das war halt echt ein Schauspieler, der uns da total in die Szene mit reingezogen hat. Und gleichzeitig fand ich es auch sehr interessant zu sehen, wie er über seine Lernerfahrung vorher an der Theaterschule gesprochen hat, weil er sagt ganz klar, er hat da wahnsinnig viel gelernt, ist aber einfach beim Spielen selbst erstmal schlechter geworden. Und das finde ich eine spannende Lernerfahrung, zu sagen, ich lerne eigentlich gerade im Moment wahnsinnig viel dazu, aber ich kann es noch nicht umsetzen oder es ist gefühlt erst noch nicht das, was ich wirklich will.
Und ich glaube auch, weil eben so dieses natürliche Spiel erstmal verloren geht, weil man viel Theorie im Kopf hat und immer weiß, wie man es eigentlich wahrscheinlich machen müsste und wie es aber vielleicht noch nicht intuitiv geschieht.
Und dann so ein paar Blockaden drin sind.
Ja. Also ich würde sagen, da war eine Menge Lernerfahrung dabei. Oh ja. Dann können wir jetzt auch direkt zu unserer Checkout-Frage.
Checkout. Wonach steht dir denn jetzt der Sinn?
Also ich bin ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen euch kurz nochmal zeitlich einordnen. Ich möchte jetzt Olympia schauen. Wir sind nämlich gerade im August und damit ist auch klar, wir sind leider nicht Europameister geworden, wie wir das zum Aufnahmezeitpunkt noch erhofft hatten.
Das haben wir damals noch.
Ja, jetzt hoffe ich einfach noch auf ein paar mehr Olympiamedaillen.
Und ich muss jetzt auch gleich noch dranhängen, auch das mit der Olympiade ist wahrscheinlich bis diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird schon wieder vorbei, weil wir jetzt im Vorhinein aufzeichnen müssen, weil ich mich dann in den Urlaub verabschiede. Und da steht mir auch ehrlich gesagt im Moment schon der Sinn danach. Aber ein bisschen was werde ich noch machen, damit wir auch die nächste Ausgabe aufgleisen und ich dann aus dem Urlaub ganz entspannt zurückkommen, wir die nur noch finalisieren müssen.
Das klingt doch wunderbar. Und wer von euch auch im Urlaub ist, da können wir nur noch empfehlen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was es so rund um das Thema Personalentwicklung und Führung gibt und digitalem Lernen und was nicht alles, dann schaut doch einfach mal in unsere App auf LinkedIn, lest unser Magazin oder guckt bei unserem Online-Portal vorbei.
So schaut's aus. In dem Sinne wünschen wir euch eine schöne weitere Sommerzeit und macht's gut. Bis dahin.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.